Deutschlandfunk. Das Feature.
Mit einem Reisigbesen und halb gebückt fegt eine junge Frau den Boden vor ihrem Verkaufsstand. Sobald sie damit fertig ist, wird sie sich neben ihre Waren setzen. Sie bietet Reiseproviant wie Kekse und Limo an. Neben ihr begrüßen sich zwei Händler, setzen sich für ein paar gemeinsame Gläser stark gesüßten Minztee. Es geht gemächlich zu am Busbahnhof von Agadez. Dabei ist es schon 9 Uhr morgens und eigentlich sind hier in der Region alle früh unterwegs. Tagsüber brennt die Sonne gnadenlos, bei Temperaturen bis 45 Grad. Vor einem der Geschäfte am Busbahnhof taucht ein Mann in einem grauen, kurzärmeligen Stoffanzug auf. Er heißt Amadou Oumarou und macht keine Anstalten, seinen Laden zu öffnen. Eine Reiseagentur.
Mein Geschäft ist geschlossen, weil ich die Steuern dafür nicht bezahlt habe. 10.000 westafrikanische Francs.
Umgerechnet 15 Euro für ein Jahr. Die Stadt hat vor einigen Wochen ein weißes Schild mit roter Schrift auf die braun gestrichene Metalltür in dem kleinen Lehmhaus geklebt, in dem Oumarou sein Büro für Trans-Sahara-Reisen betreibt. Darauf steht unübersehbar, geschlossen wegen Steuerschulden. Auf der Tür seines Nachbarn klebt genauso ein Schild und auf etlichen anderen Läden auch.
Ja, wir haben alle das gleiche Problem. Die Leute haben nicht mehr genug Geld, um ihre Steuern zu bezahlen. Sie sehen ja selbst, hier ist nichts los. Die Geschäfte sind zu, die Reiseagenturen geschlossen, absolut tote Hose.
Oumarou macht dafür ein Gesetz verantwortlich, das die Regierung von Niger auf Druck Europas verabschiedet hat. Davon ist jedenfalls Oumarou überzeugt. Europa habe auf diese Weise hunderttausende Migranten aufhalten wollen. Davor reisten im Jahr mehr als 300.000 afrikanische Arbeitskräfte durch Agadez. Sie kamen aus Ländern, die wie Niger zur westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS gehören und wollten nach Libyen. Zehntausende von ihnen auch weiter nach Europa. Von den Reisenden profitierte die ganze Region.
Bevor es das Gesetz gab, war der Busbahnhof immer voller Migranten, die hier auf ihre Abfahrt gewartet haben. Alle waren zufrieden. Die Leute hatten Arbeit, die Läden waren geöffnet, jeder ging seinen Geschäften nach. Es gab keine Probleme.
Agadez, Niger. Europas Grenzposten in Westafrika. Ein Feature von Bettina Rühl. Seit Mai 2015 ist es für Ausländer verboten, sich nördlich von Agadez zu bewegen. Auch für Bürger aus ECOWAS-Staaten, die innerhalb der ECOWAS eigentlich visafrei reisen dürfen. Das Gesetz hat auch den Transport von Reisenden ohne nigrischen Pass kriminalisiert. Die Höchststrafe 5 Jahre Haft. Die nigrische Regierung setzt das sogenannte Gesetz 036/2015 erst seit 2016 um, seitdem aber rigoros. Über 200 Menschen wurden verhaftet und mehr als 300 Pickups beschlagnahmt. Die Autos stehen seitdem auf dem Hof des Militärs. Fahrzeuge, von denen jedes ein paar tausend Euro kostet. Ein Vermögen, das die Besitzer nun abschreiben müssen.
Das Gesetz kam für uns völlig überraschend. Es gab im Vorfeld keine Aufklärungskampagne. Es wurde von jetzt auf gleich umgesetzt. Deshalb wurden in den ersten Tagen sehr viele Menschen verhaftet. Sie wussten gar nicht, dass sie etwas Illegales taten und hatten keine Ahnung, warum sie festgenommen wurden oder warum ihr Auto beschlagnahmt wurde. Sie haben dann von jetzt auf gleich begriffen, dass es ein neues Gesetz gibt und sie ihre Arbeit aufgeben müssen.
Oumarou hat wenigstens kein Auto verloren. Er vermittelt Reisende an Fahrer. Im Jargon Europas ist er ein Schlepper. Oumarou ärgert sich, dass er praktisch über Nacht zum Kriminellen erklärt wurde. Dabei habe er sein Unternehmen im Handelsregister registrieren lassen und seine Einkommenssteuer immer bezahlt. Pro Fahrt habe er umgerechnet zwischen 2.000 und 4.500 Euro verdient. bei 2 bis 3 Fahrten im Monat ein sehr gutes Einkommen. Besonders im Niger, einem der ärmsten Länder der Erde. Das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt bei $330. Umaru hatte damals 15 Angestellte, konnte seine Kinder in die Schule schicken und Verwandte unterstützen. Und nicht nur er habe gut verdient.
Die Migranten haben hier gekauft, was sie für die Reise brauchten. Also Essen, Wasserkanister und Seile, um ihr Gepäck zu verschnüren. Die Banken haben von ihnen profitiert. Viele mussten sich von ihren Verwandten Geld schicken lassen. Die Telefongesellschaften haben ebenfalls verdient. Die Migranten haben mit ihren Familien im Ausland telefoniert und sich per Handy Geld überweisen lassen. Andere haben Teile ihres Besitzes auf dem Markt verkauft, um an Geld zu kommen. Das alles hat in der Region Agadez zu einem regelrechten Wirtschaftsaufschwung geführt. Die Kommune hat auch profitiert. Am Stadtausgang muss jeder Reisende eine Abgabe von 1,50 Euro bezahlen.
Jetzt muss Umaru mit einem Bruchteil seines alten Verdienstes auskommen. Seine Kunden sind nur noch Nigrer. Händler, die Waren in die nächste Oase Dirku bringen. Oder Nigrer, die nach Libyen wollen. Seit das Gesetz 036/2015 durchgesetzt wird, verdiene er nur noch 60 bis 120 Euro im Monat, sagt Umaru. Zu wenig, um davon leben zu können. Und erst recht, um davon Steuern zu zahlen. Im Rathaus von Agadez, einem Lehmbau, beginnt schon früh am Morgen das Warten. Männer in Jeans und Hemden oder den traditionellen langen Gewändern, Frauen in bunten Kleidern und mit Kopftuch hoffen darauf, beim Bürgermeister vorsprechen zu dürfen. Als Rissa Feltou schließlich erscheint, wird er von allen Seiten begrüßt. Feltou trägt die Kleidung seines Volkes, der Tuareg. Ein langes weißes Gewand, eine Gandora und die Kopfbedeckung des Nomadenvolkes, einen Tagelmust. Der Schreibtisch des Bürgermeisters ist voller Ablagemappen. Dazwischen ein Ständer mit der orange-weiß-grünen nigrischen Flagge. Ein Zeichen der Loyalität zur Regierung seines Staates. Aber das Gesetz, das die Migration kriminalisiert, sieht er kritisch.
Als Kommune konnten wir in den vergangenen Jahren 45% unseres Haushalts aus unseren Einnahmen decken. Heute sind es nur noch knapp 30%. Schlicht und einfach, weil die wirtschaftlichen Aktivitäten zurückgegangen sind. Wir sparen, schnallen den Gürtel enger, kommen so und mit etwas Hilfe irgendwie über die Runden. Aber wir warten auf einen Beitrag unserer Entwicklungspartner, damit wir die Wirtschaft wieder in Schwung kriegen. Bisher ist das alles eher Nothilfe.
Um verständlich zu machen, wie hart die Kriminalisierung der Migration die Menschen hier wirtschaftlich trifft, holt der Bürgermeister etwas aus. Die Bewohner der Region mussten sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach neu erfinden. Die Nomaden haben einen Großteil ihrer Herden durch schwere Dürren verloren. Auch die Zeit der Kamelkarawanen ist vorbei, abgelöst durch Lkw und Pickups. Bis vor 10 Jahren bot der Tourismus einen Ersatz, belebte die Wirtschaft. Die Oasenstadt Agadez lockte Reisende aus Europa wegen ihres historischen Zentrums und war als Ausgangspunkt für Sahara-Reisen beliebt. Auf dem Flugplatz landeten zwischenzeitlich mehrmals die Woche Maschinen mit Pauschaltouristen direkt aus Europa. Das endete jäh, als radikale Islamisten begannen, Ausländer zu entführen und Lösegeld zu erpressen. Weil die Region zu gefährlich geworden ist, bleiben die Reisenden aus Europa und den USA seit rund 10 Jahren weg.
Die Bevölkerung brauchte andere Einnahmequellen und entdeckte die Migration, aus der sich ein regelrechter Wirtschaftszweig entwickelte. Allerdings war Agadez immer schon eine Stadt des Transits, eine wichtige Station auf dem Weg von Westafrika in die nordafrikanischen Länder. Seit sehr, sehr langer Zeit waren Libyen und Algerien die wichtigsten Ziele für Arbeitssuchende aus dem Niger und dem übrigen Westafrika.
In Algerien und Libyen gibt es erhebliche Erdölvorkommen, relativen Wohlstand und viele Jobs für Ausländer. In Libyen lebten bis 2011 rund 2,5 Millionen Arbeitsmigranten bei einer Bevölkerung von gut 6 Millionen. Die meisten wollten wohl gar nicht weiter. Andere wurden zwangsweise in Lagern festgehalten. Europa, vor allem Italien, paktierte seit dem Jahr 2000 mit dem libyschen Staatschef Muammar al-Gaddafi, damit ihn der Diktator illegale Einwanderer von den Küsten fernhielt. Die große Wende kam 2011. Der libysche Staatschef Gaddafi wurde unter Beteiligung der NATO gestürzt und Libyen ging als Staat unter. Heute werden weite Landesteile von unterschiedlichen Milizen und kriminellen Banden kontrolliert. Migranten sind zum Freiwild und einer Art Handelsware geworden, werden von bewaffneten Banden gefangen, gefoltert, ihre Verwandten um Lösegeld erpresst. Seitdem wollen immer mehr Migranten weiter nach Europa. Das Leben in Libyen ist zu gefährlich geworden. Das ist der Hintergrund für das Gesetz 036/2015.
Die strikte Anwendung des Gesetzes, das die Migration kriminalisiert, hat die Migration nach Libyen nahezu gestoppt. Vorher sind auf ihrem Weg nach Norden im Jahr rund 330.000 Migranten durch Agadez gekommen. Jetzt sind es noch weniger als 50.000. Agadez ist zur Südgrenze Europas geworden. Die Europäische Union lädt ihre Probleme bei uns ab, aber das überfordert uns als Stadt.
Agadez sei zum Labor für Europas Migrationspolitik in Afrika geworden, sagt der Bürgermeister.
Ich habe den Bürgermeister von Agadez selbst getroffen. Mir gegenüber hat er das nie so gesagt.
Denisa Elena Yonete ist Botschafterin der Europäischen Union im Niger. Obwohl das Land nur etwa 20 Millionen Einwohner hat, ist die EU-Delegation in der Hauptstadt Niamey eine der größten des Kontinents. Denn Niger gilt Europa als Schlüsselstaat bei der Abwehr von Migranten und beim Kampf gegen islamistische Terrorgruppen, die in der Region an Einfluss gewinnen. So war es kein Zufall, dass die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini den Niger 2015 für ihre erste Reise nach Afrika wählte. Viele europäische Kommentatoren sahen darin einen Dank für das Antimigrationsgesetz, das die nigrische Regierung im selben Jahr verabschiedet hatte.
Écoutez, le Niger est un pays indépendant, dont nous avons un dialogue avec tous les pays dans le cadre de l'accord de Cotonou. Nous avons un dialogue politique, mais comme vous le savez très bien, l'Europe ne fait pas de pression et ne s'impose pas pour imposer une ou autre chose.
Hören Sie, der Niger ist ein souveräner Staat. Natürlich stehen wir mit dem Niger in einem politischen Dialog, genauso wie mit allen anderen Staaten, mit denen wir das entwicklungspolitische Cotonou-Abkommen unterzeichnet haben. Wie Sie wissen, übt Europa auf seine Partner keinen Druck aus, zwingt sie zu nichts, um das eine oder andere durchzusetzen.
Les autorités politiques qui dirigent le Niger, de mon point de vue, elles ont subi de fortes pressions de l'Europe.
Die führenden Politiker im Niger waren meiner Ansicht nach dem starken Druck Europas ausgesetzt, das seine Probleme lösen wollte. Es hat uns mehr oder weniger gezwungen, dieses Gesetz zu verabschieden. Das ist mein Eindruck als Experte. Die politische Führung des Niger wird das Ihnen gegenüber sicher anders darstellen. Aber ich als einer der Beteiligten habe den Eindruck, dass man uns gezwungen hat, dieses Gesetz zu verabschieden.
Mohamed Evangay arbeitet für die sogenannte Hohe Autorität für Friedensbildung, die direkt dem Präsidenten untersteht. Aufgabe der Behörde ist es, Konflikte möglichst zu vermeiden, andernfalls zu managen. Seiner Darstellung nach haben Experten seiner Behörde mit Vertretern des EU-Treuhandfonds zusammengesessen, um den Gesetzentwurf zu erarbeiten. Er selbst sei allerdings nur anfangs damit befasst gewesen. Dann habe er innerhalb der Behörde andere Aufgaben übernehmen müssen. Von seinen Kollegen habe er aber erfahren, dass die Verhandlungen ab einem gewissen Punkt stockten, weil seine Kollegen bestimmte Forderungen verweigerten.
Und ich denke, dass die Europäische Union, also Brüssel, an einem bestimmten Punkt das Gefühl hatte, sie müsse statt der Beamten die politische Entscheidungsebene einschalten.
Es stimmt, dass der Transport von Migranten Richtung Europa im Niger vor 2015 legal war. Aber heute hat sich der Kontext verändert. Das liegt vor allem an dem Chaos in Libyen.
Der Abgeordnete Manu Agali ist Mitglied der Regierungspartei und Sprecher einer parlamentarischen Arbeitsgruppe, die gegen illegale Migration kämpft. Agadez ist sein Wahlkreis. Agali hat für das umstrittene Gesetz gestimmt und wehrt sich gegen den Vorwurf, ein Erfüllungsgehilfe Europas zu sein.
La loi 036/2015 c'est une loi nigérienne. Elle a fait ses preuves, elle a donné de très beaux résultats.
Das Gesetz 036/2015 ist ein nigrisches Gesetz und es hat bereits sehr positive Auswirkungen.
Nach Angaben der EU ging die Zahl der Afrikaner, die Europa illegal erreichten, bis Ende 2018 um 80% zurück. Das allerdings durch eine Vielzahl von Maßnahmen, darunter die stärkere Kontrolle auf dem Mittelmeer. Aber Niger spielt eine Schlüsselrolle. Bis 2014 hatten 3/4 der Migranten, die Italien illegal erreichten, den Wüstenstaat passiert. Niger und die Europäische Union haben eine sogenannte Migrationspatenschaft vereinbart. Der Deal? Migrationsbekämpfung gegen Entwicklungshilfe. Niger spielt seine Rolle so gut, dass Mogherini den Wüstenstaat als Modell für andere afrikanische Länder anpreist. Im Gegenzug bekommt das Land pro Kopf mit am meisten Entwicklungshilfe weltweit. Über 1 Milliarde Euro für die Zeit von 2014 bis 2020. Hinzu kommen fast 250 Millionen Euro aus einem Treuhandfonds für Afrika, dessen Ziel die bessere Sicherung der Grenzen und der Schutz der Migranten. EU-Botschafterin Jonete stellt das allerdings anders dar.
La question de la gestion de la migration en interne est une question de politique interne.
Die Migrationssteuerung ist eine innenpolitische Frage, auch wenn sie natürlich im Kontext der internationalen Partnerschaft steht. Ich finde es unangebracht, von einem Tausch Migrationsmanagement gegen Entwicklungshilfe zu sprechen, weil wir im Niger zurzeit alle Instrumente der europäischen Außenpolitik einsetzen. Wir haben eine ganze Palette von Zielen. Die Migration ist nur eines davon.
La migration n'est qu'une partie.
Et le Niger n'est pas comme certains disent la porte d'entrée ou bien le Niger est en train de faire le travail pour l'Europe ou bien.
Der Niger ist nicht der Grenzposten Europas. Er macht auch nicht die Drecksarbeit für Europa, indem er dafür sorgt, dass die Leute nicht dorthin gehen, auch wenn einige das behaupten. Wir wollen die jungen Menschen, die auf Arbeitssuche sind, nicht in den Händen von Schmugglern aller Art lassen. Die jungen Leute wollen durch Libyen, aber dort geraten sie in die Hände krimineller Strukturen, die sie in Lagern gefangen halten und sie praktisch zu Sklaven machen.
Agali gehört zum Volk der Tuareg. Er weiß, dass es für viele ehemalige Nomaden keinen anderen Ausweg aus der Armut gab, als einen Job in der damals legalen Migrationswirtschaft. Trotzdem argumentiert er wie die EU-Botschafterin, wenn er sich für das Gesetz ausspricht.
Au Niger, il y a beaucoup de morts dans le désert.
Im Niger sterben viele Migranten bei der Fahrt durch die Wüste. Außerdem wurde die Migrationswirtschaft immer mehr von mafiösen Strukturen unterwandert, die auch Drogen und Waffen transportieren. Das gefährdet die innere Sicherheit des Niger. Diese Netzwerke werden immer größer und könnten mit der Zeit die Regionen destabilisieren, in denen sie tätig sind.
Im Zentrum der Hauptstadt Niamey, rund 800 Kilometer südwestlich von Agadez, schieben sich Busse, Pickups, Eselskarren über die Straßen. Bettelnde Kinder drängen sich durch das Gewühl, auch viele Erwachsene bitten um Almosen. Die Büros der Hilfsorganisation reihen sich im Viertel Plateau aneinander. Hier ist die schwüle Hitze dank vieler Gärten und Bäume erträglich. Hier hat auch die Internationale Organisation für Migration, IOM, gleich mehrere Büros. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich in den vergangenen Jahren vervielfacht. Martin Wies, der Leiter der Mission, erzählt trotzdem von ständiger Überlastung.
Die EU hat in Anführungszeichen ihr Ziel erreicht, den großen Fluss Richtung Norden zu unterbinden. Aber unsere Arbeit hat massiv zugenommen, eben weil es sehr viele Menschen gibt, die sozusagen vom Norden zurück wollen und die wirklich Unterstützung und Hilfe brauchen auf ihrem Weg in ihre Heimatländer. Ich meine vor allem westafrikanische und zentralafrikanische Länder.
Die Zahl der Rückkehrer habe sich in den vergangenen 3 Jahren fast verzehnfacht. Migranten, die in Niger gestrandet sind, weil der Weg nach Norden versperrt ist und jetzt in ihre westafrikanischen Heimatländer zurück wollen. Und immer häufiger rücken Teams der IOM aus, um Migranten zu retten, die in der Wüste in Not geraten sind. Allerdings nicht auf dem Weg nach Libyen, sondern nach ihrer Abschiebung aus Algerien. Vor einigen Monaten hat der nordafrikanische Staat laut Wies mit Massendeportationen von Migranten begonnen, setzt sie oft ohne Wasser und Essen in der Sahara aus. Wies kritisiert an dem neuen Gesetz im Niger, dass es zu kurz greift. Vor allem, weil es die überfällige Debatte über eine grundlegende Neuregelung der Migration nicht ersetzen kann.
Auch ohne, dass es zu einer endgültigen Staatenbildung kommen wird in Libyen, gibt es eben trotzdem die Chance, dass es Normalisierungen geben wird in bestimmten Regionen. Und das wird ganz klar wieder einen neuen Arbeitsmarkt geben wird, der übrigens immer noch besteht, der neue Arbeitskräfte braucht. Und wenn jetzt diese Arbeitskräfte wie immer schon eben von Westafrika nach Libyen gehen möchten, aber wenn das plötzlich jetzt eben illegal wäre, dann wäre das eine große Tragödie und absolut widersinnig. Und das haben wir eben vergessen, weil wir aus einer Krise heraus reagiert haben und übersehen haben, was eben früher hier mal ja normal war.
Anna.
Die beigen Sofas, auf denen die hitzig diskutierenden Männer sitzen, sind abgenutzt und fleckig. Der wellige Teppichboden war vermutlich einmal grün. Jetzt ist er in verschiedenen Schattierungen schmutzig. Die Männer haben für ihre Versammlung keinen besseren Ort als den Clubraum im Fußballstadion von Agadez. Sie haben früher alle auf die eine oder andere Weise von der Migration gelebt. Als Fahrer oder als Besitzer eines sogenannten Ghettos, in dem die Reisenden Unterkunft fanden. Oder als Passeur, als Vermittler zwischen Migranten und Fahrern. Nachdem die ersten von ihnen plötzlich im Gefängnis verschwanden, haben sie sich zusammengeschlossen und Bashir Ammar zu ihrem Präsidenten gewählt. Der trägt einen gelben Trainingsanzug und leitet das heutige Treffen von einem Sessel am Kopfende des Clubraumes aus.
L'Union européenne et le gouvernement Niger ont promis de financer les gens. Ça se peut pas, ça c'est fini, nous on est fatigués.
Die Europäische Union und die nigrische Regierung haben versprochen, die Leute finanziell zu unterstützen. Wir haben das Warten satt. Es reicht. Wir diskutieren hier gerade über unsere nächsten Schritte. Wir wollen eine Generalversammlung einberufen mit mehr als 6000 Betroffenen, um eine Erklärung an die Regierung zu erarbeiten. So geht es nicht weiter.
Das Dutzend Männer im Clubraum bildet das Exekutivbüro ihres Vereins. Sie treffen sich jede Woche. Aber Seydou hat früher als Fahrer sein Geld mit Migranten verdient und ist seit 2016 arbeitslos. Fast ebenso lange wartet er schon auf Geld aus Europa. Denn angeblich wollte die Europäische Union denen, die ihr Geld bis dahin mit der Migration verdient hatten, beim beruflichen Neustart finanziell helfen. Zunächst wurde eine Liste aller Akteure der Migration erstellt, so der Jargon. 6.565 wurden anerkannt. Autobesitzer und Betreiber von Ghettos wurden dann herausgerechnet. Die hätten genug Vermögen, bräuchten keine Hilfe. Übrig blieben gut 5.000 Berechtigte. Die durften Geld für ein Projekt beantragen, allerdings höchstens 2.300 Euro. Weit über 2.000 Anträge wurden gestellt, knapp 1.000 bewilligt. Von denen haben bisher 371 Menschen Geld für einen Neuanfang bekommen. Nicht einmal 6% der Betroffenen. Die übrigen warten immer noch. Viele von ihnen seit 3 Jahren ohne Einkommen. Sie leben von ihrem Ersparten oder von der Hilfe ihrer Familien.
Donc il faut quand les 6000 et quelques vont avoir le financement.
Wie lange soll es noch dauern, bis alle ihr Geld kriegen? Über 6000 Leute. Aus unserer Sicht kann man das so keine Hilfe beim beruflichen Neuanfang nennen. Wir fordern, dass alle 6.565 ehemaligen Akteure bezahlt werden. Denn das hat die Europäische Union versprochen.
Übrig blieben selbst dann noch die vielen, die auf andere Weise von den Reisenden gelebt haben. Die Lebensmittelhändler, Wasserverkäufer, Telefonunternehmen, Banken und andere mehr.
L'Union européenne a fait beaucoup de choses. L'Allemagne, la France et bien d'autres pays. On fait des efforts, mais il reste à régler cette question du plan de reconversion qu'on en finisse une fois pour toutes.
Die Europäische Union hat hier viel gemacht. Deutschland, Frankreich und einzelne Mitgliedstaaten haben viel geleistet. Aber was noch geregelt werden muss, ist die berufliche Neuorientierung der ehemaligen Schlepper. Das muss endlich abgeschlossen werden.
Der Abgeordnete Manu Agali beobachtet, dass die Wut in der Region Agadez zunimmt.
C'est l'attente là. C'est ça qui les ronge. Et ça, ils peuvent facilement dire qu'on nous a promis, on nous a pardonné, voilà ce qu'on va faire. On va continuer ou on va faire du banditisme.
Die Erwartungen sind das Problem. So haben die Leute allen Grund zu sagen, ihr habt uns etwas versprochen und nicht gegeben. Also machen wir entweder mit unserem alten Job weiter oder wir steigen auf bewaffnete Überfälle um.
Faji muss den Kopf leicht beugen, während sie drei Eier für ein Rührei verquirlt. Die Decke ist niedrig in dem Eckchen, das sie als Küche nutzt. Das kleine fensterlose Restaurant wurde in den Tribünenaufgang des Stadions gefügt. Bashir Ama, der ehemalige Schlepper, kommt herein, bespricht sich mit Faji, seiner Angestellten.
Ich miete den Raum für 30 Euro im Monat. Das Geld für das Restaurant habe ich von der Europäischen Union bekommen. Es reichte für 40 Stühle, einen Herd, Küchengeräte und ein paar Lebensmittel als Grundstock, Saft, Nudeln, Zucker. Damit habe ich angefangen. Ich danke Gott dafür, dass ich tatsächlich etwas verdiene. An Tagen ohne Fußballspiel etwa 30 Euro. Wenn gespielt wird, ist es mehr. 60 oder sogar 75 Euro.
Davon zahlt er die Miete, zwei Angestellte, Lebensmittel und was er sonst noch für das Restaurant braucht.
Das ist nicht schlecht, aber kein Vergleich mit früher, als ich von der Migration gelebt habe. Da habe ich manchmal 2.300 bis 3.000 Euro in der Woche verdient. Jetzt sind es gut 200 Euro. Aber ich akzeptiere das. Natürlich respektiere ich das Gesetz. Ich habe keine andere Wahl, als mich mit dieser Arbeit zufrieden zu geben, die immerhin legal ist.
€2.300 ist die Höchstsumme, die ehemalige Schlepper für ihr Projekt zum beruflichen Neustart bekommen können. So viel hat Bashir Ama früher in einer Woche verdient, mindestens. In dieser Zeit hat er unter anderem seinen Fußballclub gegründet, zu dem drei Teams gehören: erwachsene Männer, Frauen und Nachwuchs. In den Mannschaften kicken auch Migranten.
In diesem Jahr habe ich schon drei Spieler verkauft an eine Mannschaft des Uranunternehmens Areva, die in der ersten Liga spielt. Das waren ein Niger und zwei Nigerianer. Der Transfer eines Spielers aus der zweiten Liga, in der mein Club spielt, in die erste, bringt 460 Euro. Für die drei zusammen kriege ich also knapp 1.400 Euro.
Das Geld werde er in den Club investieren, versichert Bashir. Für Schuhe, Trikots, Training. Damit auch andere junge Menschen die Chance auf eine Profikarriere bekämen. Bashir Ama wirkt jetzt ganz zufrieden und gar nicht mehr so wütend wie noch vor wenigen Tagen bei der Versammlung der ehemaligen Schlepper. Der Eindruck sei aber falsch, sagt er.
Ich bin sehr wütend, weil die Europäische Union Unterstützung für 6.565 junge Menschen versprochen hat und nur 371 haben etwas bekommen. Ich bin sauer, weil ich mich für die jungen Leute verantwortlich fühle. Dass ich ein bisschen Geld bekommen habe, ist kein Grund, dass ich mich zufrieden gebe. Ich werde für die anderen kämpfen.
Auf dem Handwerkermarkt von Agadez haben vor allem Silberschmiede ihre Werkstätten. Der Schmuck der Tuareg war früher bei den Touristen begehrt. Jetzt laufen die Geschäfte schlecht. Aber gegen alle Hoffnung wird überall geschmiedet und gehämmert. Ein Schlepper, der anonym bleiben will, hat eine der Werkstätten als Treffpunkt vorgeschlagen. Hier erregt sein Treffen mit einer Weißen kein Aufsehen.
Ich mache weiter, obwohl das gegen das Gesetz ist. Aber leider haben die nigerische Regierung und die Europäische Union ihre Versprechen nicht gehalten. Ich kann nicht sagen, dass sie gar nichts getan haben, aber sie haben nicht genug getan.
Deshalb hätten er und einige seiner Kollegen gar nicht erst aufgehört oder wieder angefangen.
Aber wer jetzt Kunden sucht, muss sie etwa 200 Kilometer von Agadez entfernt abholen. Früher kamen sie direkt in die Stadt. Jetzt sammeln sie sich dort und wir holen sie in kleinen Gruppen, nie mehr als zwei oder drei in einem Auto. In der Nähe von Agadez stellen wir dann die Konvois zusammen, nicht direkt in der Stadt, sondern etwa 40 Kilometer entfernt. Die Leute sind fremd hier, sie wissen nicht, was hier los ist.
Er schätzt, dass ein Drittel der Schlepper immer noch weitermachen.
Die Wüste ist groß und wir sind Söhne der Wüste. Wir kennen sie viel besser als die Sicherheitskräfte, weil die meisten aus anderen Regionen des Niger stammen. Bisher hat es in meinen Konvois noch nie einen Toten gegeben, aber gelitten haben die Menschen schon. Und einmal haben wir 5 Menschen in der Wüste noch gerade so retten können. Sie waren noch nicht tot, aber fast. Heute sterben mehr Menschen als vor dem Gesetz. Das stimmt, das ist einfach die Realität. Denn jetzt nehmen wir die allergefährlichsten Strecken.
Die Strecken sind weiter und abgelegener. Es gibt unterwegs keine Brunnen. Und während sich die Fahrer mit den Migranten früher zum Schutz vor Überfällen einem Militärkonvoi anschlossen, meiden sie jetzt das Militär und werden umso häufiger Opfer bewaffneter Banden.
Statt
von Agadez aus direkt nach Libyen zu fahren, nehmen die Fahrer jetzt Umwege. Wenn du Agadez verlässt, kommst du erst einmal in die Ténéré-Wüste. Die musst du durchqueren, um nach Libyen zu kommen. In der Ténéré bist du genau zwischen dem Tschad, Libyen und dem Niger. Statt direkt zur Grenze zwischen Niger und Libyen zu fahren, durchqueren die Leute heute eine Region, die Salvador genannt wird, im Vierländereck zwischen Niger, Algerien, dem Tschad und Libyen. Von da aus kannst du überall hinfahren. Das Problem ist nur, Salvador ist eine riesige Sandwüste, nichts als Dünen. Da durchzufahren ist das reinste Risiko. Und wenn du eine Panne hast, bist du erledigt. Da kann dir keiner helfen. Die einzigen, die da durchkommen, sind die Schlepper mit Migranten. Niemand sonst geht das Risiko ein, da durchzufahren. Warum sollte man das tun, wenn man nichts zu verbergen hat?
Das höhere Risiko lassen sie sich teurer bezahlen. Statt 200 Euro sind es jetzt 500 bis nach Saba in Südlibyen und 1000 Euro bis an die Küste.
Früher habe ich trotzdem mehr verdient, weil ich manchmal an einem Tag zwischen 100 und 200 Menschen auf den Weg gebracht habe. Einmal waren es sogar mehr als 600 Migranten an einem einzigen Tag. Das war 2011, wenn ich mich richtig erinnere. Fast 650 Leute verschiedenster Nationalität. Gambier, Kameruner, Nigerianer, Ivorer, Malier. Ich erinnere mich noch gut an diesen Tag. Jetzt musst du manchmal 2 Wochen warten, bis du auch nur 10 Leute auf den Weg schicken kannst.
Der Schlepper redet nüchtern. Er sei schon seit über 20 Jahren im Geschäft. Sehe für sich selbst keine Alternative. Ihm gehören 2 Pickups, die vor 2 Tagen beschlagnahmt wurden. Zusammen ein Verlust von fast 20.000 Euro. Die beiden Fahrer sind in Haft. Ihnen drohen je 5 Jahre Gefängnis.
Wir haben über diese Möglichkeit gesprochen, bevor sie losgefahren sind. Wir wussten ja, dass es dieses Risiko gibt. Jetzt werde ich mich um sie und ihre Familien kümmern, während sie in Haft sind. Das ist alles, was ich für sie tun kann. Aber dazu bin ich verpflichtet. Sie haben vorher gesagt, ich riskiere mein Leben, aber nur unter der Bedingung, dass du dich um mich und meine Familie kümmerst, wenn ich verhaftet werde. Das habe ich Ihnen zugesagt. Mehr kann ich nicht machen. Weil die Europäische Union so viel Druck macht, respektieren unsere Behörden in diesem Fall das Gesetz. Wenn es nicht um Migration ginge, bekäme man jeden mit etwas Bestechungsgeld frei.
Korruption sei trotzdem im Spiel. Er gebe seinen Fahrern jetzt viel mehr Geld mit auf den Weg als früher, das sie einsetzen könnten, wenn sie auf eine Patrouille treffen.
Der wichtigste Grund dafür, dass die Migration nicht gestoppt werden kann, ist die Korruption. Wir leben in einem armen Land. Der Staat hat nicht viel Geld, das weiß jeder. Er kann seinen Angestellten nicht genug bezahlen. Ein einfacher Polizist verdient vielleicht 90.000 westafrikanische Francs, knapp 140 Euro. Wie soll er davon ein normales Leben führen? Natürlich schafft er es kaum, über die Runden zu kommen. Wenn er die Möglichkeit sieht, an Schmiergeld zu kommen, wird er natürlich zugreifen. Und wenn es die Migration betrifft, ist es besonders schlimm, weil es um irrsinnige Summen geht.
Sehr häufig könnten sie weiterfahren gegen reichlich Schmiergeld. Das oberste Ziel sei aber, die Posten und Patrouillen zu umgehen. Eins ist sicher, der Schlepper wird weitermachen, auch ohne seine Autos. Er wird sich die Pickups von Kollegen leihen oder seine Kunden gegen eine Beteiligung an andere vermitteln. Ein Fahrer, der für einen anderen Schlepper arbeitet, ist auch bereit zu reden. Im Schutz der Anonymität. Ein drahtiger Mann Mitte 30.
Mein Chef ist mal überfallen worden. Sie haben ihm zwei Pickups abgenommen und ihn mitsamt seinen Passagieren in der Wüste ausgesetzt. Dann hilft nichts anderes, als über Satellitentelefon um Hilfe zu bitten.
Glück hat, wem das Telefon nicht abgenommen wurde. Und wer genug Wasser dabei hat, um notfalls ein paar Tage zu warten. Sein Chef jedenfalls hat nach dem Überfall reagiert. Seitdem hat jeder Fahrer eine Kalaschnikow dabei.
Jetzt sind überall viel zu viele bewaffnete Banditen. Das hat alle möglichen Gründe. Ich weiß nicht, die Leute haben keine Arbeit mehr. Außerdem ist die Grenze nach Libyen immer noch durchlässig. Da gibt es Munition ohne Ende zum Spottpreis. Nicht mal 1 Euro für ein Magazin.
Auch der Schmuggel habe seit einigen Monaten zugenommen. Mit Drogen wie dem Schmerzmittel Tramadol und mit Waffen.
Bevor ich losfahre, bete ich jedes Mal. Ich tue, was ich tun muss. Ich glaube an Gott. Natürlich kann unterwegs alles passieren, aber bis jetzt hatte ich immer Glück. Was sollte ich tun? Ich habe eine Familie, muss 8 Leute ernähren. Wie sollte ich das schaffen? Ich selbst habe 3 Kinder und eine Frau. Außerdem ziehen wir die beiden Kinder meines jüngeren Bruders groß. Und bei mir lebt noch eine jüngere Schwester, die hier zur Schule geht. Das macht 8 Menschen, für die ich verantwortlich bin. Und wenn ich zu Hause sitzen bleibe, ohne Arbeit zu haben, werde ich auch eines Tages sterben. Wenn ich also bei einer dieser Fahrten sterbe, dann ist das Schicksal. Und dem füge ich mich, damit ich meine Familie ernähren kann und genug Geld habe für ihre Bildung und die medizinische Versorgung.
Ein kleiner Laden aus Holz und Wellblech. Hier werden Zigaretten, Zucker, Waschmittel, süße Brötchen und andere Waren des täglichen Bedarfs verkauft. Auf dem Boden liegen Bastmatten. Darauf sitzen und liegen 6 junge Männer, verbringen so Stunde um Stunde. Der Besitzer duldet sie in seinem kleinen Laden am Stadtrand. Weil sie den Behörden möglichst nicht auffallen wollen, hausen sie dort, wo die Stadt mit dem Weltkulturerbestatus in Schrotthalden und Müllkippen übergeht. 2 von ihnen sind bereit, von ihren Plänen zu erzählen. Für das Gespräch gehen sie voraus in ihr Ghetto. Einen unfertigen, aufgegebenen Neubau, noch weiter außerhalb der Stadt. Viele der Lehmbauten sind schon wieder halb verfallen.
Ich bin aus Guinea-Conakry und heiße Mohamed Ba. Ich bin 24 Jahre alt. In Guinea habe ich Geologie studiert.
Mohamed Ba trägt kurze Rasterlocken und eine Schiebermütze falsch herum. Er scheint so etwas wie der Anführer im Ghetto zu sein. Die anderen hören und gucken auf ihn. Auf jeden Fall ist er am längsten da. Schon seit mehr als einem Jahr steckt er in Agadez fest. Ihm fehlt das Geld für die Weiterfahrt. 2-mal hat er es schon vergeblich versucht, wurde vom nigrischen Militär in der Wüste geschnappt und nach Agadez zurückgebracht. Fast 700 Euro hat er dadurch verloren. Jetzt braucht er neues Geld und wartet, dass seine Familie ihm aus Conakry etwas schickt, obwohl sie eigentlich dagegen waren, dass er nach Europa geht und er aufbrach, ohne ihnen ein Wort zu sagen. Erst als er in Agadez war, rief er sie an. In ihrem Ghetto warten sie jetzt zu 6 auf ihre nächste Woche.
Wir leben unter sehr schwierigen Umständen. Wir haben kaum genug Mais oder Reis, nichts. Einige von uns arbeiten gerade auf dem Bau und machen Lehmsteine. Pro Stück bekommen sie 10 Francs. Wir legen immer alle zusammen, um uns vielleicht etwas Getreidebrei leisten zu können. Und das Gebäude, Sie sehen ja selbst, es gibt keine Tür, gar nichts.
Waschen können Sie sich nur, wenn Ihr Geld auch noch für einen Kanister mit Wasser reicht. Der Boden im Ghetto ist mit Bastmatten ausgelegt, auf denen Sie schlafen. Die Wände sind voller Namen. Ein letzter Gruß von denen, die aufbrechen in der Nacht, bevor sie gehen. Von den meisten hören sie nie wieder etwas. Niemand weiß, ob sie das Abenteuer überleben. Mohamed Ba kennt das Risiko und sieht Europa trotzdem als seine einzige Hoffnung. Vor 4 Jahren hat er sein Diplom als Geologe gemacht und seitdem trotz vieler Versuche keine Arbeit gefunden. Er kommt aus einer bürgerlichen, aber verarmten Familie. Sein Vater war sogar mal Bürgermeister und Präfekt. ist aber seit 13 Jahren arbeitslos. Er riet seinem Sohn zu Geduld. Er werde schon Arbeit finden.
Aber es ist nicht leicht, sich immer zu gedulden. Es ist zum Kotzen.
Mit seinem Studium verband Bar große Hoffnungen. In Guinea-Conakry gibt es viele Rohstoffe, darunter Bauxit. Er wollte lernen, über welche Reichtümer seine Heimat verfügt, wie die Reichtümer abgebaut und verarbeitet werden. Sein Ziel, dass sie künftig in Afrika verarbeitet werden und nicht mehr in Europa, wie das bisher in aller Regel der Fall ist. Er hat studiert, um die Verhältnisse in seiner Heimat zu ändern. Bleibt er arbeitslos, scheitert für ihn auch eine Vision. Deshalb will er jetzt dem Weg der Rohstoffe aus seiner Heimat folgen. So sieht er das. Und nach Europa gehen.
Wenn ich es bis Europa schaffe, möchte ich gerne weiter studieren. Und zwar politische Wissenschaft. Und Sprachen lernen, vor allem Englisch. Einige unter uns Migranten haben klare Ziele vor Augen. Viele von ihnen sterben für ihre Vision in der Wüste, andere ertrinken im Meer. Darunter viele Akademiker, die in ihrer Heimat keine Arbeit gefunden haben, weil ihre Regierungen die Länder schlecht führen.
Während Bar kaum zu bremsen ist, ist der andere auffällig still. Er heißt Ali, sagt er leise, und kommt aus der Elfenbeinküste. Seine Familie lebt in einem Dorf, die Felder tragen zu wenig. Er ist der älteste Sohn und fühlt sich verpflichtet zu helfen. Die Panik vor dem, was vor ihm liegt, ist greifbar.
Diejenigen von meinen Freunden, die schon in Europa sind, haben mir von ihrem Weg durch die Wüste erzählt. Sie sagen, dass das hart ist. Und dass man manchmal mit dem Pickup an vielen Toten vorbeikommt. Es gibt dort keine Menschlichkeit. Niemand wird sein Wasser mit dir teilen, wenn du keins mehr hast. Davor habe ich Angst. Und in Libyen ist es auch nicht einfach. Selbst wenn man alle Leute korrekt bezahlt, wird man womöglich gefangen genommen. Und wenn man auch das geschafft hat, muss man noch das Meer überleben. Bei der Überfahrt kann man leicht ertrinken. Das kann einem alles Angst machen. Aber ich habe nichts zu verlieren. Und nicht die Möglichkeit, diesen Weg nicht zu gehen. Sonst würde ich eines Tages zum Dieb. Also bete ich zu Gott, dass er mich sicher durch die Wüste bringt.
Mein Traum ist, ein führender Politiker in Afrika zu werden und die Politik hier grundlegend zu verändern. Dann wird niemand mehr illegal nach Europa gehen müssen. Stattdessen werden die Europäer nach Afrika kommen, um hier etwas Geld zu verdienen. Wir werden unsere Rohstoffe gut verwalten und werden genug afrikanische Intellektuelle haben, die sie bei uns weiterverarbeiten.
Agadez, Niger, Europas Grenzposten in Westafrika. Ein Feature von Bettina Rühl. Es sprachen Nina Petri, Walter Sprungalla, Axel Gottschick, Ulrich Marx, Bruno Winzen, Daniel Berger und Caroline Schreiber. Ton und Technik Gunther Rose und Katharina Lug. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2019.